Go.
Mighty Vecchio for the Catch Club here in 16 carats. Yeah.
Oh my God!
Go. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuits. Heute mal mit einer neuen Promotion im Petto. Und zwar Prestige Wrestling aus dem Raume Portland, Oregon, Pacific Northwest, wie auch immer wir es nennen wollten. Und mit wem anderes könnte ich denn darüber sprechen, als mit dem guten Sebastian?
Vielen Dank. Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich gucke ja kaum Indie-Wrestling und ich weiß auch nicht, wer Main Event ist. Nein, Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, besonders über diese Show zu reden. Ich glaube, wer mich kennt, weiß schon warum. Vielleicht einmal meine Frage vorweg an dich, du. Ist das, also wir haben zum ersten Mal Prestige im Catch Club, das hast du gerade schon gesagt. Ist das auch deine erste Prestige-Show gewesen?
Tatsächlich ja.
Interessant.
Zumindest die erste volle Show. Vielleicht habe ich mal vereinzelt Matches gesehen, aber es ist die erste komplette Show. Man kriegt ja schon ein bisschen sowas mit, weil es halt schon eine Promotion ist, die vor allem im letzten Jahr relativ guten Buzz hat, weil die auch immer sehr, sehr große Shows haben und sehr, also auch in sehr großen Umfang, weil die auch immer sehr viele große Namen buchen für ihre Shows. Und ja. Das ist halt für mich eine Promotion, die dadurch irgendwie bekannt worden ist, weil die halt immer viel, eine sehr hohe Anzahl an Zuschauern haben für eine Indie-Wrestling-Show, wie ich finde. Auch die Show, die war jetzt hier wieder full.
Ja, also Prestige hat öfters schon mal vierstellige Zuschauerzahlen. Wer kann das im Indie-Bereich schon sagen?
Kann kaum jemand von sich behaupten. Das haben sie auch am Kommentar. Im Kommentar für die Show waren es über 800 Leute.
Ja.
Das hast du auch gemerkt, die war wirklich pickepacke voll. Aber also nicht in dem Sinne von overcrowded, sondern so richtig so, ja man, richtig geil voll halt so.
Die Prestige-Shows sind halt wirklich von der Zuschauerzahl, das ist halt wirklich Karat-Level, ne?
Ja. Also Karat-Level oder halt teilweise besser als so nicht Karat, also nicht Festival WXW-Shows.
Ja, genau.
Die ja meistens so in einem Raum sind von zwischen 500 und 600 und über 800, also dann fast 900 Leute, das ist stabil, das ist richtig gut.
Ja, das ist richtig.
Das ist schon, und die Show, die wir uns ausgesucht haben, das war Prestige Roseland 8, die 7-Year Anniversary Show. Eben dann im Roseland Theater, die achte Show dieses, klär uns doch mal gerade auf, also mich und auch die Zuhörer, was ist mit diesen Roseland-Shows? Aber das sind ja so ein paar, ich sag mal, größere Shows im Kalender von Prestige, die sie seit ein paar Jahren machen, so ein, zwei im Jahr haben sie davon, glaube ich, immer.
Ja, sie haben sie öfters, also ich kann auch da einmal kurz reingehen. Es ist ja so, dass es gibt bei Prestige quasi ein vor der Pandemie und ein nachdem die Restriktionen gelockert wurden, weil Prestige gibt es ja schon länger, aber die hatten dann erstmal November 2019 die letzte Show. Dann war erstmal nichts mehr bis Februar 2022. Und da hatte man, also man hatte vorher schon mal eine Roseland-Show und da hat man dann gesagt, wir haben jetzt auch eine Partnerschaft mit Tokyo Joshi Pro und sowas. Und hat dann richtig angefangen rauszuhauen. Und bei dieser ersten Show, das war dann Roseland 2, war dann einfach mal Malakai Black gegen Davey Richards im Main Event. Du hattest Alex Shelley dabei. Und das war dann auch vor 1000 Zuschauern in diesem Roseland Theater. Und das hat sich dann zu der Standout-Show entwickelt. Die haben auch andere Shows. Prestige fährt da auch so ein bisschen zweigleisig. Die haben auf der einen Seite nämlich diese großen Roseland-Shows, wo auch große Namen, teilweise auch AW-Leute und so bei sind. Dann haben sie auch teilweise so Shows, die sich eher an die regionaleren Wrestler wenden. Sie hatten zum Beispiel auch den Cascadia Cup, der nur für die regionalen Wrestler war und sowas. Sie haben auch teilweise gemeinsame Shows mit West Coast gehabt. Und das ist so ein bisschen das mehrgleisige Konzept der Liga.
Ja, die veranstalten ja, glaube ich, auch hin und wieder mal in Kalifornien, also dann in den benachbarten Staaten da quasi.
Richtig, sie veranstalten schon mal in Kalifornien. Sie haben auch ein paar Shows in New Jersey gemacht. In Asbury Park, 2 oder 3. Versuchen sich da schon ein bisschen, waren auch beim Festival 2022 dabei. In Worcester, also versuchen sich da auch durchaus breit aufzustellen.
Ja, weißt du, was ja an für sich auch nichts Schlechtes, sondern eher sogar was sehr Gutes.
Demnächst kommt noch eine Show in Las Vegas zum Beispiel.
Stimmt, da haben sie drüber gesprochen bei der Show. Ja. Und für Juli, auch, glaube ich, in Partnerschaft mit da einer lokalen Promotion, wenn ich es richtig verstanden habe, da aus dem
ja, aus der Pride Area, da. Pride Style Pro Wrestling oder so
heißt. Stimmt, die. Stimmt, die Show ist dann Pride and Prestige oder sowas halt, genau hatten sie
ja, genau.
gesagt. Und die haben im Juli, glaube ich, haben sie gesagt, auch eine, die sich vom Namen zumindest anhört, als ob es auch so eine Art Shoot-Style-Show wäre. Da haben sie auch zwei, dreimal das Logo eingeblendet während der Show. Ich guck mal gerade.
Du meinst jetzt aber nicht Untouchable, oder?
Nee, das ist ja die Show mit West Coast und genau. Mit DPW zusammen. DPW,
genau.
Haben sie bei Cage Match hier gar nicht gelistet.
Habe ich auch nicht gefunden.
haben sie aber bei der. Ich habe die Show heute gesehen. Sie haben da irgendwas eingeblendet. Ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen. Ist ja auch egal.
Sie hat schon
vom Namen her angehört wie so eine Shoot-Style-Show, aber. Ja, wenn da was Genaues gibt, wird man das ja dann eh erfahren. Gibt es noch irgendwas, ja. was du erwähnen könntest zu Prestige? Sonst würde ich sagen, springen wir einfach direkt in den Opener.
Lass reinspringen.
Alles klar, dann ging es los mit einem Tag-Team-Match. Und zwar das Prestige-eigene Team mit dem Namen Midnight Heat. Eddie Pearl und Ricky Gibson trafen auf Breeze und Dirty Dango, also Dirty Breeze, die ehemalige Fashion Police. Aus der WWE, also Tyler Breeze und Fandango, die ehemaligen. Wie fandst du dieses Opening-Match?
Ich finde, das war ein ziemlich anständiger, netter Opener. Das war jetzt nichts, was großartig im Kopf bleibt, aber ich finde, in der Länge und auf der Position funktionieren Dirty Breeze ganz gut. Das sind auch beides Teams gewesen, die vor allen Dingen auch über den Charakter kommen. Midnight Heat ist so ein sehr etabliertes Team im Pacific Northwest, waren auch früher bei 3-2-1 Battle, waren auch schon bei DeFi, 5CC, alles, was es da so in der Ecke gibt, Oregon, Washington etc. Und ich finde auch, die Länge war in Ordnung mit knapp 12 Minuten. Also ich finde, das war ein ganz spaßiger, anständiger Open.
Ja, ich würde mitgehen. Fand ich soweit okay. Dirty Breeze so als Act selber brauche ich nicht, aber hier in so einem Ding haben sie dann funktioniert. War dann auch jetzt nicht schlimm oder sowas halt. Waren ja beim WrestleMania-Wochenende auch am Start, waren ja beim Big Gay Brunch gegen Effie und Ellie Cat.
Das war schon ziemlich lustig, das Match.
Muss ich ja, sagen. Wo Effie dann, ja, ich habe da den Moment im Kopf, wo Effie dann geschrien hat, wir müssen es tun, Ellie, wir müssen sie gay machen. und der Ellie geht so, no! Und das war schon sehr lustig. Ja, mit Midnight Heat, die sind halt so ein bisschen, ja, ich meine, der eine Dude heißt halt schon Ricky Gibson, die sind so ein bisschen auf Oldschool-Tag-Team getrimmt, sag ich mal.
Ja, ja.
Fand ich jetzt nicht schlecht, aber haben mir jetzt auch persönlich nicht so viel gegeben. Aber, also war jetzt nicht dramatisch, war dann auf jeden Fall, ich glaube, eine passende Paarung irgendwie für beide Teams.
Auf jeden Fall.
Midnight Heat ja dann auch schon eher mal Tag Team Champions. Ich finde lustig, dass bei den Tag Team Titels von Prestige, da sind quasi Satan und Sinner sind die aktuellen Champions und die restlichen Champions waren nur C4 und Midnight Heat abwechselnd quasi.
Ja.
Und, aber die gibt es auch erst seit 2022, die Titel, also ist das ja dann auch irgendwie ja verständlich. Ich glaube auch Midnight Heat und C4 sind so die beiden Standout-Teams von Prestige, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ja, ich würde sogar sagen, mit so die Standout-Teams von der Region, also gerade C4 auch.
Ja, schon, ne, stimmt.
Ja.
Und ja, das war dann soweit fein. Würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match, beziehungsweise dann zum ersten Segment der Show.
Ja.
Und dann, es gab nicht das zweite Match direkt, sondern Alan Angels kam nämlich raus. Der wollte seine Championship-Celebration machen, weil bei der letzten Show hat er nämlich Alex Shelley besiegt, hat er Alex Shelley den Titel abgenommen. Alex Shelley hatte die Rekordregentschaft, das war bei Live 2.
Ja.
Da hatte Alex Shelley hatte die Rekordregentschaft von über 2 Jahren, der war 720 Tage Champion.
Ja.
Theoretisch ja sogar noch länger, aber er hat den Titel zwischenzeitlich für einen Tag an Titus Alexander verloren.
Ja, stimmt.
Also er war Champion vom 12.03.22 bis zum 24.03.24, also etwas mehr als 2 Jahre Champion. Und Alan Angels hat dann jetzt ihn halt besiegt. Um diesen Titel bei der letzten Show. Und da gab es natürlich die Celebration. So ein bisschen halt mit Ballons und sowas. Hat er so ein kleines. Ich glaube, es war sogar so eine Art Talkshow-Segment. Ich glaube, das Ganze hatte sogar einen Namen.
Ja, da komme ich mal gerade auch nicht drauf, wie der heißt. Es hat auf jeden Fall einen Namen.
Ja, und dann. Ja, hat er natürlich so ein bisschen, ne, geprallt, dass er halt gewonnen hat. Und hat dann auf sein nächstes Match angesprochen, weil das nächste Match bei der nächsten Show dann. Da verteidigt er seinen Titel gegen Evil Uno. Mhm. von AEW und seinen ehemaligen Dark Order-Kollegen und hat gesagt, ja, ne, komm, ich kenne ja Evil Uno, wir sind ja eigentlich Freunde von früher. Er ist hier, Evil Uno ist da, komm doch raus. Ja, war dann relativ schnell klar, dass es nicht Evil Uno war.
Das war Evil Uno auf Wish bestellt.
Auf Wish bestellt, sah von den Körpermaßen eher ein bisschen aus wie Brody Lee Jr. oder Brody Jr. heißt er ja, glaube ich. Also Negative One. War auch, glaube ich, keine Evil Uno-Maske, sondern es war tatsächlich, glaube ich, eine Negative One-Maske.
Kann sein, ja.
Und ja, dann hat man natürlich, ne, so ein bisschen einen auf lustig gemacht, so ein bisschen Comedy halt, hat er so getan, als ob er Evil Uno war, meinte er so, ja, ne, wir kennen uns ja, damals hat er mich rausgeworfen, aber ich bin bereit, ne, hier deine Entschuldigung anzunehmen, hat sich Evil Uno halt entschuldigt, meinte, ja, komm, sag's nochmal, hat gesagt, I'm sorry, number five, hat er da gesagt, weil Allen Angels ja damals die Nummer 5 bei Dark Order war, auch maskiert. Und ja, dann ist Allen Angels gesnappt und hat ihn halt verprügelt. Und erstmal, ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei dem Punkt, weil danach ging das ja dann ins nächste Match über. Aber wie fandest du dieses Segment so im Ganzen?
Ich fand es an sich jetzt nicht so schlecht, vor allen Dingen, weil es wurde auch bei den Shows davor so ein bisschen aufgespielt von wegen so, wenn Allen Angels Champion wird, ist das der Supergau für diese Promotion und so, auch im Kommentar. Es hätte aber nicht so lang gehen müssen.
Ja.
Das noch in Verbindung mit dem, was da gleich danach kommt. Ich sehe das vielleicht nicht ganz so kritisch wie Morbo und Flosch, liebe Grüße an der Stelle. Aber ich kann die Kritik da schon verstehen. Ich würde auch sagen, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Beziehungsweise also nicht unbedingt das Match. Das Match danach ging ja gar nicht so lang, obwohl das andere Probleme hatte, aber auch mit dem Match, was dann noch kam und so. Hätte man vielleicht ein bisschen anders pacen können.
Ja, stimmt. Das wäre vielleicht sogar besser gewesen, wenn man es direkt zum Anfang gemacht hätte und danach das Midnight Heat gegen Dirty Breeze Match.
Ja.
Also so der neue Champ eröffnet die Show komplett. Und ja, also an für sich fand ich das in Ordnung, auch dass man da so ein bisschen drauf eingeht, ja, Evil Uno ist halt der nächste Gegner, dass es man halt so macht. Fand ich okay, ja, hätte ein bisschen kürzer sein können. Wie stehst du denn generell zu, weil habt ihr so auch so ein paar Stimmen gehört, die das nicht so cool fanden, aber wie stehst du denn zu Allen Angels als quasi, ich sag mal, der World Champion jetzt oder als der Hauptchampion, der Topstar quasi jetzt da in der Promotion. Wie ist da so dein Empfinden dazu?
Ich sag mal so, er ist jetzt nicht der beste Wrestler der Welt, aber auch absolut nicht schlecht. Aber in der Rolle passt er schon, weil sie ihn auch wirklich dahingeschoben haben, dass er quasi der Heel dieser Promotion ist. Dass, wie gesagt, man das so darstellt, dass das quasi das Ende der Welt für Prestige ist, wenn er Champion wird. Er hat auch im Prestige generell so einen Stand, weil er kommt ja gar nicht aus dieser Pacific Northwest-Region, aber hat sich dann zum Beispiel trotzdem in diesen Cascadia Cup gemogelt, war dann der Einzige, der da drin war, der gar nicht aus der Region kam. Dadurch hat er natürlich noch mehr Heat gezogen und so. Wenn man das Gesamte sieht, finde ich, passt das schon ganz gut. Ich kann aber durchaus die Leute verstehen, die sagen, er ist jetzt nicht der allergrößte Topstar. Ja, sehe ich. Ich finde aber, so wie sie es erzählt haben, passt das schon. Und Angels ist auch ein ganz guter Wrestler. Er ist nicht der Top-Standout-Wrestler, aber er ist schon ein ganz guter Wrestler, der auch mit guten Gegnern gute Matches haben kann.
Würde ich zustimmen. Ich finde, das ist auch jemand, der gut davon profitiert hat. Also der hat gut was mitgenommen von der Zeit von AEW. Also ich finde ihn... Wie sag ich das jetzt? Also er ist besser geworden nach seiner Zeit von AEW als Indie-Wrestler. So meine ich das halt.
Stimmt, bei ihm ist halt der Punkt gewesen, er ist ja auch nicht als Riesen-Indie-Wrestler zu AEW gegangen.
Ja, richtig.
Ihm hat dann das, was er bei... Also er war dann nicht einer von denen, die im Indie-Bereich die großen Stars waren und dann im Mainstream-Bereich unter ferner liefen waren, wo man gesagt hat, ah, die sind da verschenkt. Sondern bei ihm war das eher so, er hat dann durch AEW sich sogar noch ein bisschen entwickelt und ist dann gestärkt in den Indie-Bereich zurückgekommen. Deswegen war es für ihn eigentlich alles ganz gut.
Ja, also ist eigentlich ja super, weil also ich glaube, der war schon... vor AEW relativ unbekannt.
Ja.
Und hat es dadurch halt einen Namen gemacht, dadurch halt etabliert. Und das ist ja, so soll es ja eigentlich sein, dass du halt dann aus der großen Company als besserer Name rüberkommst, als vielleicht sogar ein Draw in einer gewissen Art und Weise. Und dadurch, finde ich, macht er das schon ganz in Ordnung. Ist er jetzt der überkrasse Hero, der überkrasste Wrestler überhaupt? Nein. Aber ich finde, die Rolle, die er hat, die führt er schon ganz gut aus, so wie du das auch ausgedrückt hast. Würde ich da schon zustimmen. Und dann quasi das Match ist dann so schleichend ins nächste übergangen, weil nach dem Beatdown kam dann Drexel raus. Und ich glaube, er wollte eigentlich den Safe machen, aber ist dann von seinem Gegner attackiert worden, gegen den er gebucht worden war, und dann ist es direkt in das zweite Match übergegangen. Es kam nämlich Sami Callihan raus, der ihn dann attackiert hat. Und ich glaube, man hat auch im Kommentar erwähnt, dass es da so eine kleine Rivalität gibt, also dann Kayfabe natürlich, zwischen Revolver und Prestige, und deswegen ist halt da...
Da gab's richtige so, da gab's so fast schon so NWO-hafte Engels mit "Wir übernehmen jetzt hier" und so.
Ja, genau, also genau. Und, also hat schon eine kleine Story. Drexel ist jemand, den du mir erklären musst. Das ist so ein bisschen der, ja, der Prestige-eigene Hardcore-Wrestler quasi, wenn du so willst. Er ist der G-Raver von Prestige.
Nee, er ist der Hardcore-Wrestler von ganz Pacific Northwest. Und das ist auch der Grund, warum er auf jeder Karte ist, weil er fast der Einzige ist in der Region da.
Ja, okay. Der hat doch, glaube ich, immer diese Roseland Deathmatches bei den Roseland Shows, glaube ich, gehabt, ne?
Ja, genau. Das Drexel ist halt auf der Karte, weil er halt die Deathmatch-Nische in der ganzen Region da besetzt.
Ja, gut. Also ich weiß nicht, wie es dir ging mit dem Match, aber ich fand das hart scheiße.
Also das war klar das schwächste Match.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand das, glaube ich, nicht. Also, wenn ich hiervon nicht ganz so schlecht rede, dann meine ich damit, ich fand es irgendwie ganz okay für das, was es war. Aber es war definitiv das schwächste Match, und das Problem ist vor allen Dingen, Drexel ist halt in Deathmatches, kann er recht gut sein, aber halt auch nur in Deathmatches. Und das war hier so ein, Grüße an der Stelle, Morbo und Flush, so ein Softball irgendwie. Also, das war nicht so ein Soft-Hardcore-Gedöns. Ich muss aber sagen, es ist halt einfach dann die Kombi mit Callihan.
Ja, total. Also, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich kann mit Callihan absolut gar nichts mehr anfangen. Ich finde den ganz furchtbar. Mittlerweile.
Ich habe noch vor 5, 6 Jahren immer gesagt, ich weiß nicht, was Flosch so gegen Callihan hat. Inzwischen verstehe ich's.
Ja, also, nee, sorry, aber das ist überhaupt nicht mal. Also, Die Phase, wo Callihan der heißeste Wrestler im Indie-Bereich war, das ist jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre her oder so.
Mehr.
Oder 7 oder 8 oder so, Minimum halt. Ne? Also das ist halt, und auch wenn ich das schon sehe, Thumbs up, Thumbs down, ja, nee, halt's Maul. Und dann auch diese Dings-Spots, ne? Also der hat irgendeinen Fetisch auf jeden Fall mit seiner Spucke. Ich weiß nicht genau, warum, aber das finde ich dann auch nicht mehr irgendwie... Schockig oder sowas, das ist einfach nur ekelig dann irgendwann.
Ich glaube, der Punkt, weswegen ich dieses Match nicht ganz so furchtbar fand, war erstens, weil es halt nicht jetzt in so einer ganz wichtigen Phase war, und zweitens, weil es wenigstens nur 10 Minuten ging. Das war jetzt kein Match, was 20 Minuten ging oder so.
Ja, das ist richtig, aber irgendwie, also...
Vielleicht fand ich es auch deswegen nicht so schlimm, weil ich noch Schlimmeres befürchtet hatte.
Das kann natürlich sein. Okay, das ist ein guter Punkt. Schlimmeres befürchtet. Ja, aber es ist also sonderlich gut, war es jetzt leider trotzdem nicht. Von Drexel würde ich mal gerne, ich sag mal, ein richtiges Deathmatch sehen, in Anführungszeichen.
Das kann er auch durchaus, aber viel mehr auch leider nicht in meinen Augen.
Ja, also du merkst schon auch vom Look allein und sowas halt, ne? Wenn ich den jetzt noch nie catchen sehen hätte und du würdest mir ein Bild von ihm zeigen, dann wüsste ich halt ganz genau, was für eine Nische der wrestelt, ne?
Ja. Ja, ist
und
so.
Und das ist ja an für sich auch okay. Es ist ja auch, jeder muss ja das machen, also erstens natürlich, worauf er Bock hat, und das, was er dann auch irgendwie was dann seine Schiene ist und sowas. Ne? Ich meine, über Wrestler, die wissen, was ihre Schiene ist, da reden wir gleich noch drüber, nämlich über Minoru Suzuki. Und solange du das weißt, ist ja auch alles okay, aber so hat mir das echt nicht viel gegeben. Ist dann aber auch ein bisschen natürlich meine Antipathie gegen Callihan geschuldet. Und dann war ich auch irgendwie nicht so drin, war es relativ blank. Also du hast auch eben ganz gut geschrieben, es war nicht hart genug für ein Deathmatch. Und ja, es war dann ein bisschen Hardcore und so, aber dann auch irgendwie nichts allzu Besonderes. Also es war nicht brutal genug, dass du halt irgendwie dadurch irgendwie einen Value hattest. Und es ist auch nicht so viel passiert, dass du dann sagen kannst, es war ein cooler Garbage Brawl oder sowas. Es war dann irgendwie sowas... Ja, dazwischen. Also würde mitgehen, schwächstes Match. War da, ja, genau. Würde ich tatsächlich mitgehen mit schwächstes Match der Show. Würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit einem besonderen Singles-Match. Der Superheld von Prestige Wrestling, beziehungsweise aus der aus der Region. Der wurde auch angekündigt vom Roseland. Das ist Jaden.
Ja.
Den finde ich cool.
Der ist auch cool. Und ich gehe auch direkt einmal kurz rein.
Ja, bitte.
Die grundlegende Idee dieses Matches war ja eigentlich auch ganz cool.
Ja.
Eben weil er so ein Superheldencharakter ist und Leo Rush schon auch Blackheart und dass man das dann so ein bisschen aufspielt. Es wurde natürlich an manchen Stellen so ein bisschen wie so ein Aleister Black Fiebertraum.
Ja.
Was ich an sich, wo dann vor allen Dingen auch Rush dann völlig durchgedreht ist und so, finde ich aber an sich auch noch nicht schlecht. Ich finde nur halt, für das, was das Match erzählen wollte, hätte es kompakter sein können oder sollen.
Ja.
Also ich fand es immer noch anständig für das, was es war, aber ich glaube, mit 5, 6, 7 Minuten weniger hätte das noch ein bisschen besser sein können, weil ich es an sich auch nicht schlecht fand, muss ich ehrlich sagen.
Ja, würde ich zustimmen, so kompakter, wenn du so 5 Minuten gestrichen hättest, so auf 14 Minuten, wäre es, glaube ich, fein gewesen. Jaden finde ich cool, ist auch, glaube ich, ein gutes Babyface, wo man so hinterstehen kann. Ich kann mit diesem Blackheart-Ding leider überhaupt nichts anfangen, irgendwie ist mir dazu. Ich mag generell nicht so, ich sag mal so, übernatürliche Gimmicks. Das ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Und deswegen, also so, ich meine, der Look und sowas sah ja cool aus, auch mit dem Paint und sowas. Das hat ja auch was, ne? Aber viel anders als der normale Leo Rush hat er jetzt auch nicht gewrestelt, außer so ein paar Bewegungen, sag ich mal. Der Match ist ja auch ein bisschen zustande gekommen, weil ich glaube, Jaden hat damals irgendwie gesagt, das Match gegen Leo Rush, das wäre so ein bisschen sein Dream-Match.
Richtig.
Für mich war es ein Albtraum-Match leider. Ja, aber das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich fand es jetzt nicht so geil. Ich kann mir diesen Blackheart-Charakter auch nicht anfangen. Ich habe mir so gedacht, dabei, Leo Rush war ja beim Karat dieses Jahr. Mhm. Und stell dir mal vor, er wäre dann, also nicht im Rundenmatch, sondern irgendwann abseits bei irgendeinem Match, wäre er auch so rausgekommen. Und ich wollte mir dann einreden, oder versuchen einzureden, wie Oberhausen darauf wohl reagiert hätte. Und ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Aber, war dann auch okay. Dann gab es da noch so ein bisschen Voodoo-Kram. Dann hat er irgendwas aus seiner herzförmigen Flasche da getrunken. Hat den Ref noch ein bisschen, ja, was sagt, verhext oder was, ne?
Mhm.
Und, ja, von Jaden würde ich gerne mehr sehen. Den fand ich cool. So hat das Match mir nicht so viel. Also ich fand es jetzt keine Katastrophe, aber so durch diese Umstände hat es mir nicht so viel gegeben. Zum Glück, muss ich aber sagen, wurde die Show danach dann auch wieder wesentlich besser. Und es ging dann direkt weiter mit dem nächsten Match. Oder möchtest du zu diesem Match noch etwas hinzufügen?
Nee, hast du alles gesagt.
Wunderbar. Dann geht's weiter und zwar mit dem ersten von zwei Women's Matches auf der Card. Trish Adora, die ja trotz Ring of Honor-Verpflichtung quasi immer noch überall ist, was ich sehr begrüße. Und sie traf auf eine der lokalen Wrestlerin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt von Prestige selber kommt, aber zumindest da auch aus der Region kommt sie. Es ist nicht die Freundin von Michael Oku, aber sie heißt trotzdem Amira.
Richtig.
Die fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Hier bei Cage Match steht leider nicht, wie alt die ist und wie lange die schon wrestelt. Aber, doch, 2 Jahre wrestelt sie. Alter steht nicht, aber ich würde sie mal so auf Anfang 20 schätzen.
Mhm.
Und, ich fand die gut. Also auch gerade dafür, dass die, erst so lange kurz da am Start ist, fand ich die super. Hat mir sehr gefallen. Und da ging, ja gut, gegen Trish Adora machst du natürlich nie was verkehrt. Da hast du halt mindestens ein solides Match bei raus. Und ich finde, die beiden haben auch gut zusammengepasst. War dann überrascht, dass Amira sogar gewinnen durfte. Und, ich fand das tatsächlich sehr anständig. Fand das ein gutes Match. Wie siehst du das denn?
Ich fand das auch wirklich anständig. Amira ist eins der größten Talente von dieser ganzen Pacific Northwest-Region, was die Frauen angeht. Trish ist tatsächlich von, ich glaube, allen Wrestlerinnen, die unter AEW Ring of Honor Vertrag stehen, somit die selbstloseste, weil die verliert öfters mal außerhalb von.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Deswegen, das finde ich super, auch dass man Amira hier overgebracht hat. Das war in den 9 Minuten ein absolut anständiges Match.
Ja, würde ich zustimmen, fand ich auch gut. Amira würde ich mir gerne mal mehr angucken, also da muss ich wahrscheinlich mehr Prestige gucken.
Ja, oder andere Promotions aus dem Pacific Northwest, wobei die auch zuletzt, die war glaube ich auch jetzt schon mal in Texas, die war, ja, nee, letztes Jahr,
Texas Pro.
Die war letztes Jahr schon mal bei Wrestling Open. Mhm. Und ansonsten ist sie halt viel da in der Region UA, DeFi.
Bei Pau war sie, der Liga von Mr. Olala.
Dann war sie, glaube ich, auch bei der Nachfolgeliga von 3-2-1 Battle. Wie heißt sie nochmal? Ach genau, SOS. Bei solchen Ligen halt.
Ja, cool. Das ist nice. Ich habe jetzt gedacht, du hättest gesagt, bei 3-2-1, das wäre dann jetzt 4-5-6 wäre jetzt der Nachfolger.
Nee, leider nicht.
Schade, schade. Dann machen wir weiter mit einem Match, was auch vielversprechend auf dem Papier schon klang. Und zwar Kevin Blackwood. Das ist ja jemand, der mittlerweile gar nicht mehr in Kalifornien wohnt, aber trotzdem immer noch viel da in der Region gebucht wird, ist mir aufgefallen.
Ja, obwohl er wieder nach Buffalo zurückgezogen ist.
Genau, aber der ist ja, also hat ja eine Zeit lang tatsächlich wie heißt es denn jetzt hier, in Kalifornien gewohnt, ist ja dann wieder zurück.
Ja.
Und wird da trotzdem noch viel gewohnt, was ich gut finde, weil es ist ja dann auch schon ein bisschen Entfernung. Und er traf auf den TNA X-Division Champion Mustafa Ali. Ja, Sebastian, erzähl doch gerne mal, wie du das Match fandest.
Zweitbestes Match der Show in meinen Augen. Das war kein Match, wo ich jetzt einfach ein gutes Wrestling-Match. Ich finde, dass die beiden eine gute Chemie miteinander hatten. Ich fand, dass es eine gute Länge hatte mit den 14 Minuten, die es hatte. Es war ein guter Styles-Clash auch mit dem Stil, den Ali hat, der so ein bisschen dynamischer ist, auch X-Division kompatibel. Deswegen ist er da ja auch erfolgreich gegen Blackwood, der ja auch mehr teilweise so in den Bereich geht, wie man das vor allen Dingen von früher von so einem David Richards oder so kennt. Das war schon ein gutes Match.
Ja, Dings finde ich ja auch super. Blackwood, Mustafa Ali finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde seinen Indie-Run noch ein bisschen unter den Erwartungen.
Ich finde nicht, dass er unter den Erwartungen ist. Er ist unter dem, was angekündigt wurde. Weil Ali
okay,
war jetzt
ja.
nie.
Ja, fair.
Ali war jetzt. Ich drück's mal positiv aus. Mustafa Ali hat die Fähigkeit, sich gut in Szene zu setzen. Man könnte auch böse sagen, er hat sich größer gemacht, als er jemals war. Weil an sich liefert er in den Matches schon das ab, was man auch von ihm erwarten kann. Nur er hat das halt so alles angepriesen, als wäre das die Welttournee schlechthin.
Ja, okay, den Punkt sehe ich, das ist ein sehr guter Punkt. Stimmt. Er ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, das, was wir eben gesagt haben, der ist halt als ein größerer Name aus der Company wieder rausgegangen, als er vorher halt war.
Ja, auf jeden Fall. Also vorher war er eigentlich nur so ein regionaler Wrestler aus der Chicago Area. Ich habe ihn sogar vorher schon gesehen, so bei Freelance und so.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Das hat ihm auf jeden Fall gut getan bei WWE, das stimmt. Und er ist auch ein guter Wrestler, er ist halt nur kein, in meinen Augen, absoluter Weltklasse-Wrestler.
Ja, das stimmt. Okay, du hast einen guten Punkt gemacht, dass er doch vielleicht größer gemacht wird. Also, er hatte einfach, glaube ich, einen großen Hype, als er dann rausging, weil er ja eigentlich auch schon seit 2 Jahren raus wollte bei der WWF.
Er kann sich auch gut selbst vermarkten, das ist ja auch gut vor ihm. Also.
Ja, klar, okay, das du hast irgendwie recht. Aber ich würde zustimmen, war ein gutes Match. Ich überfliege es mal gerade. Würde tatsächlich sogar mitgehen, dass es das zweitbeste Match ist. Gut, was wir beide als eher bestes Match der Card sehen, ich glaube, das ist relativ eindeutig.
Richtig, gute Cabordogs gegen Seaford.
Genau, nämlich das. Und da sind die zwei doch mit einem guten zweiten Platz dahinter. Ja, bin mal gespannt, wie es dann da mit Ali weitergeht. Und Blackwood ist ja da auch eigentlich eher so ein bisschen so der Heel in der Richtung.
Richtig.
Also in der Region meine ich eher.
Ja. Er ist eigentlich fast immer überall hier, wo er ist. Also er ist
ja,
von Natur aus auch eher hier, finde ich.
Ja, auch allein vom Look her und so ist er halt ein guter Heel, ne?
Auf jeden Fall.
Okay, dann ging es auch schon weiter. Und zwar, wir haben ihn eben schon kurz angesprochen, Minoru Suzuki war zu Gast. Natürlich geschuldet, hier hatte man ein paar New Japan Stars auf der Card, weil zwei Tage vorher war ja das Windy City Riot Pay-Per-View von New Japan in Chicago.
Ja.
Und deswegen waren dann noch so ein paar Leute über. Und besagter Minoru Suzuki traf auf Akira. Ja, Sebastian, was sagst du zu diesem Match?
Das war halt Minoru Suzuki in US Indies in 2024 Match, ne?
Ja, Punkt. Nächstes Match, danke.
Es ist ja so, also Minoru Suzuki in 2024 in den US Indies ist halt wie so eine alte Rockband, die nochmal so ihre Greatest Hits spielt und dann singst du nochmal halt Kasenina Rebelt und dann zeigt er nochmal seine Standard-Moves und am Ende gewinnt er halt, weil er sich auch irgendwie nie hinlegt für irgendwen oder fast nie. Dafür war es halt ein bisschen lang. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich gehe halt mit dieser Erwartung auch zwischen rein und dafür fand ich es eigentlich ganz anständig, weil man muss auch sagen, es gab schon Gegner, denen er weniger gegeben hat als Akira. Also Akira hat ja durchaus eine gewisse Show bekommen. Wenn man weiß, mit welcher Erwartungshaltung man an die Suzuki-Matches ranzugehen hat, war das ganz anständig.
Da würde ich tatsächlich mitgehen. Ich hatte jetzt irgendwie Schlimmeres befürchtet, sage ich mal, weil ich kann mit Akira nicht so viel anfangen. Ich finde den zwar nicht schlecht und fand den auch cool, als der damals bei der WXW am Start war. Vor, ich glaube, 2 Jahren war es. Nee, letztes Jahr müsste es gewesen sein, ne?
Ich glaube, das war Tech Festival 2022. Der war doch auch bei der Wildcard Show, wo auch im Main Event Jaden Newman war.
Stimmt. Da war er am Start, stimmt. Stimmt, genau, das war's. Ja, aber fand er eigentlich immer. Also bin ich der größte Fan, aber finde den jetzt auch nicht schlecht. Stilistisch passt es natürlich, absolut. Fand auch sehr cool, dass der Ringsprecher dann Minoru Suzuki und auch ein bisschen was davon Akira auf Japanisch angekündigt hat.
Auf jeden
das
Fall.
Fand ich sehr cool. Und ja, du hast es eigentlich schon gesagt, Minoru Suzuki ist halt. Minoru Suzuki ist halt ein Act. Ja. Der ist halt ein Act. Du weißt halt, was du kriegst. Und wie du sagst, das ist Minoru Suzuki in 2024 for best and for worse. Haben sie am Kommentar nochmal gesagt, der catcht halt auch seit 35 Jahren, ne? Also, dass dann halt irgendwie irgendwann mal Schluss ist oder sowas halt. Der ist halt noch ein Name, ein Draw. Du hast schon gesagt, der könnte gerne auch mal öfter vielleicht mal verlieren.
Ja.
Aber ansonsten finde ich das eigentlich immer noch gescheit. Klar, du brauchst jetzt da kein 5-Sterne-Match erwarten, aber solange du halt dich drauf einlässt und halt weißt, was du erwarten kannst, ist das meiner Meinung nach anständig. Und hier war es auch ein cooler Clash, weil es ja auch beiden in so eine ähnliche Richtung geht, sag ich mal, vom Stil.
Ja. Ja.
Hätte vielleicht auch ein bisschen kürzer gewesen sein, 18 Minuten. Also ich brauche Minoru Suzuki dann nicht mehr 18 Minuten. Hätten es vielleicht auch, keine Ahnung, 13, 14, 15 getan, vielleicht auch sogar 12 oder so. Hätte man auch bestimmt auf 10 runterschrauben können, so wäre es jetzt nicht. Aber so habe ich damit jetzt eigentlich an für sich keine Probleme. War jetzt kein Übermatch, aber durchaus auch nicht schlecht. Auch bestimmt nicht das schlechteste Match der Card.
Nee, also wir hatten ja schon eins, was schlechter war. Und es kommt noch eins, was schlechter war gleich.
Ja.
In meinen Augen. Und man könnte auch debattieren, ob Leo Rush gegen Jade schlechter war.
Das ist halt, also das ist dann halt Geschmackssache, ob du halt auf dieses.
Ja, das ist Geschmackssache.
Genau. Ob du halt auf dieses übernatürliche Gimmick und sowas. Wenn du das magst und sowas halt, ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass dir das Match besser gefallen hat, das Leo Rush Match, ne? Ist dann halt. Da ist halt ganz klare Geschmackssache auf jeden Fall.
Ja.
So, dann kommen wir zum Match, was ich hoffentlich nicht glaube, dass du meinst, was schlechter war.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und zwar das. Nein, ich weiß, welches du meinst. Das zweite Women's Match bei der Show. Kylie Rae, die ja erst seit, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres wieder da ist, die ja aus der Babypause zurückkommt. Oder zurückkam.
Richtig. Ist ja auch mit dem Rest, also der Vater des Kindes und ihr Partner, ich weiß nicht, ob die beiden auch verheiratet sind, ist ja Isaiah Velasquez. Das ist auch ein Indie-Wrestler so aus der Chicago-Ecke.
Den finde ich auch super.
Ich finde nur gut.
Den mag ich auch sehr gerne und Kylie Rae sowieso über jeden Zweifel erhaben. Da lasse ich keinen Kylie Rae-Slender hier irgendwo ran. Das gibt es hier nicht in meinem Catch-Club. Nein. Und sie traf auf TJPW Star, die ja seit dem Mania-Wochenende jetzt wieder in den USA geblieben ist und erstmal wieder einen längeren Aufenthalt in den USA haben wird. Mio Yamashita. Und ich muss sagen, ich fand das Match eigentlich ganz cool. Es hatte eine schöne Dynamik hin und her. Klar, Kylie Rae ist jetzt so ein bisschen... Ja, also jetzt zu sagen, Kylie Rae wäre ein Comedy-Charakter, ist eigentlich auch falsch. Aber sie ist halt ein Feel-Good-Charakter. Sie ist so ein Gute-Laune-Charakter. Kommt ja auch mit der Pokémon-Theme raus und sowas halt. Also, Kylie Rae ist so ein bisschen ähnlich, nicht mehr ganz so sehr, aber auf der Asian-Schiene wie halt Willow Nightingale. Wenn ich die sehe, wenn die rauskommt, dann habe ich direkt gute Laune. Da geht's mir gut.
Ich finde, das ist so die Indie-Version von NXT, Baby.
Ja?
Ja, allerdings nicht so krass überzeichnet mit Bailey Buddies und so. Klar, das ist halt dann WWE-siert, aber es geht in so eine Richtung, finde ich.
Es geht in so eine Richtung, also optisch ja. Sehe bei ihr auch gewisse Parallelen zu einer Candice LeRae.
Ja.
Und zu einer Nixon Newell.
Ja.
Aber der Bailey-Vergleich ist schon sehr nahe. Ich habe mal bei den Vollidioten, glaube ich, von What Culture war's, die haben sie mal dummerweise als Cocaine Bailey bezeichnet.
Was? Okay.
Ja. Finde ich auch gerade, wenn man so ihre Hintergrundgeschichte so ein bisschen kennt, ein bisschen schwierig.
Es gab doch damals, ich krieg's nicht mehr komplett zusammen, aber als Kylie Rae bei AEW war, wo man ja bis heute nicht weiß, gibt ja auch Gerüchte, irgendwie da hätte es Probleme mit Brandi Rose gegeben, aber ist doch egal. Aber als Kylie Rae bei AEW war, hat doch irgendeiner gesagt, von wegen, im Vergleich zu Kylie Rae ist Bailey unpleasant to watch as, da kam irgendein Vergleich.
Ja, ja, aber man
weiß. Ich weiß nicht mehr, wer das war und ich weiß auch nicht mehr, wie der Vergleich genau ging.
Kann mir vorstellen, wer es war. Ja, da weiß man halt nicht so genau 100%, was da genau vorgefallen ist. Es gab ja dann noch letztes Jahr dann im Zuge dieser Jericho-Vorwürfe, da auch irgendwie die Gerüchte, dass da was mit Jericho zu tun hat. Dass es damit
zusammenhängen sein könnte, ja, genau.
Dass es damit zusammenhängen, und deswegen kann ich mir auch sehr vorstellen, dass er derjenige war, der das gesagt hat, was du da gerade erwähnt hast. Aber man will hier natürlich niemanden falsch beschuldigen. Sie war ja auch immer jemand, der halt, sie war ja auch mal bei TNA eine Zeit lang, glaube ich, und war dann auch, ich glaube, vor der ersten großen Show wieder raus. Sie war halt jemand, die immer relativ viel Probleme hatte mit Mental Health, leider.
Ja, und ich glaube, im Zuge dessen auch dann teilweise mit Suchtproblematik.
Genau, Suchtproblematik, und ist da jetzt aber wieder alles fein. Du merkst ihr ein bisschen noch körperlich so ein bisschen die Babyfunde an. Aber ich finde, sie hat wrestlerisch nichts verloren, meiner Meinung nach. Ich finde, das meiste ist immer noch gut und flüssig.
Ja,
auf jeden Fall. Weil ich so gesehen habe, das war jetzt aber auch allerdings das erste Match, was ich von ihr gesehen habe. Das sollte jetzt auch nicht disrespektierlich sein mit Babyspeck, aber du merkst, dass da halt noch ein bisschen mehr Masse da ist halt als vorher. Was ja auch normal ist, ne? Ich glaube, das Kind ist keine 4 Monate alt oder so, ne? Also, ne?
Was ja auch per se für eine Wrestlerin nicht schlecht sein muss, wenn ein bisschen mehr Masse
nein,
da ist. Also,
nein, auf gar keinen Fall. Das, ich wollte hier kein Shaming betreiben.
Nee, aber du merkst halt, dass sie ein bisschen sich halt wieder reinfinden muss nach der Pause.
Ja, aber das ist ja auch vollkommen normal und auch vollkommen okay. Ich fand das trotzdem anständig, ein schönes Hin und Her halt. So ein bisschen ernst gegen lustig, sag ich mal, überspitzt jetzt. Mio Yamashita ist sowieso über jeden Zweifel erhaben und ich fand das Match eigentlich anständig für die Zeit. War auch nicht zu lang oder sowas. Ich hatte damit meinen Spaß und habe mich tatsächlich unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich würde sogar sagen, das war das drittbeste Match der Show.
Würde ich tatsächlich mitgehen, ja.
Also das würde ich tatsächlich nach Mustafa Ali gegen Kevin Blackwood sehen. Ich fand das auch ziemlich gut. Wie du schon sagst, die beiden haben gut miteinander funktioniert, gute Chemie gehabt. Das war nicht irgendwie spektakulär oder so, aber es hat sich auch nicht unbedingt 15,5 Minuten angefühlt. Es lief so gut durch, fand ich.
Ja, es ist auch relativ schnell geführt worden, so mit viel hin und her, so wie man so schön sagt, back and forth.
Das hat halt nicht den absoluten Tiefgang, aber wrestlerisch, handwerklich, finde ich, kannst du da nicht viel gegen sagen.
Ja, auch gerade die Schlussphase fand ich gut, wo es nochmal so ein bisschen Transitions gab. Bailey, jetzt sag ich schon Bailey, oh mein Gott, Alter. Kylie Rae. So, wollte das Crossface ansetzen. Yamashita rollt durch, dann Kickversuch und sowas halt. Das war schon gut geworkt, fand ich.
Ja, finde ich auch.
Und hatte ich definitiv einen Spaß. Bin mal gespannt, was da noch so bei Mio Yamashita geht. Und bei Bailey auch mal gucken, was da so geht. Ich meine, ich habe am Kommentar gehört, dass sie gesagt haben, das wäre das erste Mal, das vorher das letzte Mal, dass sie Kylie Rae gesehen hätten, aber nicht das letzte Mal, dass sie Yamashita gesehen, aber vielleicht habe ich mich auch verhört.
Ja, der Punkt ist auch, wie oft Kylie Rae an der West Coast, das ist ja auch eher selten, ne?
Ist auch eher selten, die kommt ja auch da aus der Chicago-Region, das ist ja dann auch natürlich eine Strecke und gerade wenn du dann halt natürlich ein neugeborenes Kind hast, was gerade am Anfang natürlich noch sehr auf die Mutter angewiesen ist, dann ist das natürlich auch absolut verständlich, wenn man da halt so ein bisschen halblang macht, ne? Es gibt Wichtigeres im Leben als catchen unter anderem die Familie. Von daher
das ist war, das auch, glaube ich, das war das erste Booking außerhalb von ihrer Heimatregion seit Januar 2023.
Ja, siehste. Das ist ja dann auch okay, war dann wahrscheinlich auch für eine Special Occasion dann halt einfach.
Genau.
Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht so oft passiert. Aber ist ja auch okay, ne? Also alles erdenklich gut.
Absolut. Dann
weiterhin, ja. Weil Kylie Rae finde ich immer noch, also ich finde die immer noch so, ich mochte die auch damals schon sehr, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das ist so ein schöner Feel-Good-Character einfach.
Auf jeden Fall.
Und was nicht so ganz Feel-Good war, war dann im nächsten Match. Das war erst angesetzt als ein normales Six-Man-Tag-Team-Match, aber dabei kann es ja nicht bleiben. Denn erstmal kam natürlich C420 raus, finde ich ein sehr gutes Wortspiel aus dem Team C4 und Sonico. Also Cody Chan und Guillermo Rosas, das sind ja C4.
Genau.
Und dann halt zusammen mit Sonico sind sie C420, natürlich. Und sie trafen auf. Wir haben es eben schon gesagt, oder ich habe es eben schon gesagt, New Japan hatte 2 Tage vorher eine Show in Chicago. Deswegen waren hier am Start die Bullet Club War Dogs, Clark Connors, David Finlay und Gabe Kidd. Und dann hat er mit Finlay sich erstmal das Mic geholt und gesagt, ja, wir sind hier die geilsten, das Match gibt's jetzt erstmal hier, War Dogs Rules, keine Tags, anything goes, let's go. Und ich war so, nee, nicht let's go.
Ja, let's go home.
Let's go home, genau, ja. ich weiß nicht, also mir hat das leider überhaupt nichts gegeben. Ich kann halt mit den Bullet Club War Dogs an für sich. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch EU-West, der Gabe Kidd nicht mag. Und ja, David Finlay ist halt David Finlay. For worst and for worst. Ja, Clark Connors ist noch irgendwie okay, aber in diesem ganz Gesamtkonstrukt, es ist ja halt auch einfach Bullet Club. Überall, wo das Bullet Club Moniker drauf ist, da reagiere ich leider allergisch drauf. Und ja, es war stellenweise ein okayer Brawl, aber so overall hat es mir leider überhaupt nichts gegeben und wir wissen auch genau, in welchem von dem Trio es liegt. C4 finde ich cool. Also gerade dann auch Cody Chan und Guillermo Rosas. Cody Chan finde ich super. Der hat auch einen sehr geilen Flying Cutter. Besser als der von Cody, besser als der von Osprey. Ja, ich hab's gesagt. Das Einzige, was ich ein bisschen gut fand, war, sie haben es am Kommentar gut aufgespielt, dass Cody Chan und Clark Connors ehemalige Tag Team Partner sind. Die sind nämlich das originale C4 zusammen gewesen. Also C4, weil Cody Chan, Clark Connors, ne, 4Cs. Die sind das ehemalige Team geworden und dann ist halt Clark Connors gegen ihn geturnt, vermutlich dann im Zuge, weil er dann irgendwann Bullet Club for Life war. Das fand ich ganz nett, dass man das hier, weil ich wusste das nicht. Und das fand ich halt ganz cool, dass man es mir halt am Kommentar halt, dass man mir das halt erklärt hat. Das fand ich ganz nett.
Der Kommentar war eh ganz gut.
Der war ganz gut. Ich fand am Anfang Brian Zane also ich liebe Brian Zane, ich liebe Wrestling with Regret. Ich fand ihn gerade am Anfang ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das war, weil er auch so ein bisschen, sag ich mal, gimmicky ist. Und dann gerade so bei so gimmicky Sachen wie dann halt Dirty Breeze und sowas, da ist er dann eher so ein bisschen überspitzt. Er kann sich gut anpassen an die Situation und deswegen fand ich ihn dann später auch wieder ganz gut. Und
den musst du dich als Kommentator aber auch ein bisschen gewöhnen. Wenn du den ein, zwei Mal gehört hast, dann ist halt gut.
Das stimmt. Und Jordan Castle, das ist doch der Typ, der bei den GCW-Shows immer in der ersten Reihe war teilweise, oder?
Ja, ich glaube schon.
Der kommt mir nämlich auch bekannt vor. Ja, aber die fand ich auch ganz gut. Ja, dann Match hat mir nicht so viel gegeben. Ja, die War Dogs gewinnen, oh Wunder, Burgunder. Aber wie empfandest du das Match? Vielleicht siehst du das ja anders.
Also ich muss das mal vorweg sagen, ich fand das Match jetzt nicht mal schlecht. Also ich fand es auf jeden Fall besser als Callahan gegen Drexel.
Ja.
Es war ja handwerklich und so war es ja nicht schlecht. Und Koi Chun und Gemorosa, Sonic und alles Wrestler, die ich sehr mag. Und ich muss sagen, an sich habe ich auch nichts gegen den Gabe Kidd und an sich habe ich auch nichts gegen den Dave Finley oder gegen den Clark Connors. Wie du schon sagst, das ist dieses Bullet Club-Konstrukt.
Ja.
Und so ist es dann ein ganz solides Match, was aber auch vielleicht ein bisschen kürzer hätte sein können. Er muss allerdings sagen, so im Co das klingt jetzt ein bisschen böse, aber so im Co-Main-Event als Atempause fand ich das gar nicht so schlimm. Das war
Ja,
für
vor allem,
mich
wenn
so
du
ein
dann
bisschen.
bedenkst, was dann für Match noch danach kommt. Okay, ja,
Nur
stimmt.
ich brauche halt keine 15 Minuten Atempause, weil es halt ein bisschen kürzer gewesen, ne? Aber wenn du es irgendwo hinpackst, dann packst du den Co-Main-Event. Deswegen war das schon gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt.
Ja, war halt ein Bullet Club-Match. Wobei man sagen muss, es war ja zumindest kein Bullet Club-Match mit krassen Shenanigans. Es war ja nicht House of Torture.
Ja, Gott sei Dank.
Das muss man fairerweise sagen. Es war halt einfach ein Standard-Brawl.
Ja.
Deswegen, da gibt es auch Schlimmeres beim Bullet Club. Deswegen, ich brauche halt den Bullet Club generell nicht, aber es war jetzt zumindest nicht, wo ich sage, boah, da ist Riesen-Bullshit passiert.
Ja, das stimmt. Also ich brauche, bei mir ist immer so dieser Beigeschmack halt. Brauchst du so jemanden wie die Bullet? Also klar, Minoru Suzuki kann ich verstehen, dass du den für sowas bookst. Der ist halt immer noch ein gewisser Act. Aber die Bullet Club War Dogs, die sind für mich nicht ein Act, dass ich sagen muss. Die haben diese Show jetzt effektiv besser gemacht, dadurch, dass sie, also egal von der Qualität des Matches, aber die haben die Show jetzt qualitativ nicht hochgezogen oder aufgewertet, dadurch, dass sie einfach gebuckt werden.
Da hätte ich lieber ein regionales Team gesehen, sag ich ganz ehrlich.
Ja, zum Beispiel. Zumal jetzt abseits von diesem Clark Connors Cody Chan, da ja keine große Story drin ist. Und ist ja jetzt auch nicht so, dass diese Story halt weitergeführt worden ist, sondern die ist jetzt einfach nur, sag mal, künstlich nochmal aufgebaut worden, weil jetzt die beiden Teams gegeneinander gestellt wurden. So
Ja,
kam es mir zumindest vor.
da hättest du lieber irgendwas vielleicht nochmal ein bisschen Lustiges gemacht in dem Kommen. Da hättest du zum Beispiel, die kommen ja aus der Region, die sind ja auch von 3-2-1-Battle und so, da gab es ja früher die Four Horsemen.
Ja,
Das
stimmt.
waren ja diese Katzen hier, Serien Softpaws und so, ne? Die heißen ja heute, glaube ich, auch, heißen die auch nicht, heißen die, glaube ich, Cat. Da gibt es auch viel Geschichte da mit Leuten wie Sonic oder so. Hättest du lieber sowas gemacht, das hätte ich, glaube ich, besser gefunden.
Ja, zum Beispiel, also wie gesagt, ich verstehe halt dann manchmal nicht den Asset, diese Leute zu booken, weil es sind halt sowieso New Japan Wrestler, sprich, die dürfen halt sowieso nicht verlieren. Und dann ist immer so, ja, hat das jetzt C420 was gebracht, dass sie das Match hier verloren haben? Würde sagen, eher
Ja,
nicht.
vor allen Dingen, es ist ja auch noch der dritte Anzug vom Bullet Club, ne?
Ja, ja, natürlich, klar.
Also es ist ja, wenn wir mal im Fußballterminus reden, es ist ja nicht die erste Mannschaft.
Nee, nee. Ist absolut richtig. Von daher so, ja. Gut, ich meine, will man halt ein bisschen Star Power für so eine große Show bieten, aber ich glaube nicht, dass von den A800 plus Leuten deutlich weniger Leute ein Ticket gekauft hätten, wenn die Bullet Club War Dogs nicht auf der Card gewesen wären.
Also nichts gegen ihn, aber bei Gabe Kidd von Star Power zu reden, weiß ich nicht.
Ja, deswegen halt, ne? Also es ist halt, eher halt jetzt nicht, ne? Also von
Nee.
daher. Ja, wie gesagt, C4 finde ich cool. Gerade Cody Chan, der hat mich überzeugt. Muss ich mir mal ein bisschen mehr Kram von angucken. Gefallen mir. Tatsächlich. Guter Dude. Ja, da war schon Zeit für ein Main Event, glaube ich. Main Event. Das letzte Match von Daniel Makabe bei Prestige Wrestling im Pacific Northwest wahrscheinlich sogar.
Er hat am 20.04. hat er noch eins. Ich muss aber mal eben gucken,
Sie haben auch
gegen
heute
wen.
eins eingekündigt. Warte mal.
Gegen wen war das? Ich hab gerade noch mit ihm geschrieben, tatsächlich, deswegen. Ach, bei 365, genau. Gegen Haviko heißt er. Das ist jetzt am Wochenende, ist auch so ein lokaler Wrestling. Am
Ja, und
20.04.
er hat eins, das haben sie heute angekündigt. Habe ich gesehen, gegen Judas Icarus noch ein Match.
Nee, das war ein altes, das war von 2019.
Ach, das haben sie nur hochgeladen, das
Das
Alte. Ah, okay.
war so eine Rückschau, das habe ich auch gesehen, ja.
Ah, okay, dann war es nur eine Rückschau, dann ist es kein neues Match. Okay, never mind. Aber dann zumindest dein makabres letztes Match bei Prestige, wahrscheinlich sogar in Portland dann.
Das kann gut sein, ja.
Und er traf auf, hab's schon zweimal gesagt, New Japan war 2 Tage vorher da. Den Umständen konnten sie das dann auch booken. Dem neuen, wieder neuen New Japan World Television Champion, Zack Sabre Jr. Ja, deine Bühne, Sebastian, fang gerne an.
Dankeschön. Also erstmal muss ich sagen, das ist von den realistisch möglichen Matches wahrscheinlich das Größte, was Daniel haben könnte. Das größte Dream-Match. Weil da würde noch eins drüber kommen und das ist Daniels.
Ja, aber das wird ja wahrscheinlich leider nicht passieren.
Aber das, ich sag mal, von den realistisch möglichen. Ja.
Ja.
Auch von den Matches, die er sich halt immer so gewünscht hat. Was ich auch
war das das erste Match von den beiden Gegnern oder gab es schon mal eins?
Das war das erste.
Geil.
Das war das Match, was er sich immer gewünscht hat. Und das haben sie halt...
ich meine, das ist auch verständlich. Die haben ja auch... Also, wenn du jemals ein Daniel Macabre-Match und jemals ein Zack Sabre Jr.-Match gesehen hast, dann weißt du, warum er das Match haben wollte, ne? Also.
Ja, und die anderen Leute, wo man sofort sagen würde, die passen halt zusammen, die hatte er halt schon. Er hatte schon 5 Matches gegen Thatcher, er hatte schon ein Match bei 3-2-1-Battle gegen Gresham. Also diese Leute waren halt alle schon runter vom Zettel.
Ja.
Ja, also, ich muss sagen, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, das Match, was er gegen Thatcher hatte bei Action Wrestling, das hat mir persönlich, weil ich in dieser Story drin war und dieser Match-Story, hat mir das noch ein bisschen mehr gegeben. Ich muss aber sagen, rein objektiv war das ja das bessere Match und rein objektiv, wenn man mal all meinen Fandom beiseite lässt, wenn man technisches Wrestling mag, sollte man sich dieses Match angucken.
Ja.
Das war in meinen Augen ein sehr gutes Match. Ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, so 4/3 Sterne in dem Bereich wäre ich da wirklich.
Bei Cage Match hat es 8,48 Punkte. Kann man, glaube ich, ganz gut mitgehen.
Ja, also ich finde, da sind ja auch einige 9er-Wertungen. Also ich habe auch 9 Punkte gegeben. Ich fand, das war vor allen Dingen, man muss sagen, man hat halt gesehen, wie gut die beiden wirklich sind auf der Matte, was Body Partwork angeht. Also ich fand auch Selling war auch sehr gut in dem Match.
Das ist mir auch positiv aufgefallen, das habe ich mir auch gemerkt, ja.
Und was ich auch positiv fand, dass man dann auch mal gesehen hat, wie sie so gesnappt haben, gerade auch Daniel, dass sie dann auch mal Sachen gemacht haben, weil sie irgendwie verzweifelt waren oder so. Also ich finde, das Storytelling war sehr gut. Und was ich auch sehr gut fand, das war ein methodisches Match, was trotzdem sich an keinem Punkt für mich zäh angefühlt hat. Und was auch sich überhaupt nicht so lange angefühlt hat, wie es war. Und das gerade in dem Stil, das ging über 20 Minuten. Das hat sich nicht mal im Ansatz so angefühlt, fand ich.
Nee, stimme ich zu.
Also für mich, ich muss schon sagen, für mich war es schon eins der Matches des Jahres bislang. Also ich fand's schon wirklich sehr, sehr gut. Es hat absolut das gehalten, was es versprochen hat. Und ja, ich weiß auch, dass Daniel auch sehr zufrieden mit dem Match war. Was auch immer wichtig ist, dass die Leute auch selber damit zufrieden sind. Und weiß aber auch, dass das für ihn eine sehr große Sache ist und der hat auch erstmal einen Tag gebraucht, um sich davon zu erholen, so ungefähr, ja. Also da ist sehr viel auch von ihm abgefallen. Und also das ist wirklich ein Match, ich hoffe, dass das nochmal irgendwie ausgekoppelt wird und irgendwie auf YouTube veröffentlicht wird, weil das so. Also jeder, der sagt, ich mag technisch Wrestling, soll sich das angucken.
Stimmt. Eigentlich hast du alles gesagt. Ich fand's auch fantastisch. Ich hab's heute erst gesehen. Ich fand's richtig gut. Ich bin auch sowieso, was so technisches Wrestling angeht, das ist absolut einfach mein Shit. Das ist, da fühle ich mich halt zu Hause und ich fand's besser als das Thatcher-Match tatsächlich. Das liegt aber bei mir auch dran, ich bin halt sehr biased, was Zack Sabre Jr. angeht. Zack Sabre ist einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Und,
es war objektiv. Also wrestlerisch, handwerklich, objektiv war es besser.
Ja. Also das Thatcher-Match war natürlich trotzdem sehr gut, ne? Also
natürlich.
Da will ich jetzt nichts abnehmen.
Wir reden hier auf einem hohen Niveau, ja.
Wir reden hier auf einem sehr hohen Niveau, auf jeden Fall. Aber ich fand es fantastisch. Ich habe das einfach so genossen, diesen Zuspruch, dieses Hold for Hold. Wie du sagst, das ist mir auch aufgefallen, was du gesagt hast. Das Selling war echt gut. Ich fand auch den Moment geil, wo Daniel hat Zack auf der Matte, ja natürlich hat er ihn auf der Matte, wo haben sie ihn auch sonst in diesem Match, und er hatte ihn in so einem Leglock, hat Zacks Fuß gedreht und hatte den unter seiner Achsel quasi, und Zack hat gemerkt, er kann sich technisch daraus befreien, also was macht er einfach, holt einfach mit dem Bein aus und tritt Daniel einfach aus dem, während beide liegen, ins Gesicht, oder seitlich an den Kopf, sowas halt, ne, und Das war
sind so diese kleinen Dinge immer, ne? Bei solchen Leuten.
Genau, das sind immer diese kleinen Dinge, sowas. Das, die haben halt auch gewrestelt, als hätten die schon keine Ahnung, wie viele Matches miteinander gehabt.
Ja, das war krass, welche Chemie die miteinander hatten.
Ja, und wahrscheinlich haben die sich an dem Tag zum ersten Mal überhaupt gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn die noch nie zusammen auf einer Show waren. Wahrscheinlich schon, aber würde mich nicht wundern, wenn es nicht so wäre. Und wobei, wenn die mal zusammen auf einer Show, wenn die zusammen auf einer Show gewesen wären, dann hätte man sie wahrscheinlich auch mal gegeneinander gebuckt. Von daher, wahrscheinlich ist ja wahrscheinlich eher nicht. Weil es ist halt schon ein obvious Ding, sag ich mal halt, wenn du so zwei Wrestler bei der Show hast, dass du die gegeneinander packst, weil du halt auch. Man wollte halt einen ähnlichen Stil gehen halt, ne? Und ich fand's auch fantastisch. Hold for hold, viel auf der Matte, ein bisschen Striking dazwischen. Daniel ist ja auch. Ich finde, gerade bei so vielen, bei so technischen Wrestlern, wird oft unter nicht so ganz wertgeschätzt, wie gut die auch striken können tatsächlich.
Mhm.
Das kann Daniel Maccabi kann das gut, ein Zack kann das auch sehr gut.
Ja.
Und da ist man oft mal überrascht, wenn die dann mal irgendwie so einen Kick anlegen.
Richtig.
Oder auch mal so ein Slap da halt so austeilen gehen dann so. Das ist dann immer, und es ist dann schön klatscht oder sowas halt. Und ich find's einfach schön, dass Daniel halt jetzt nochmal, wo seine Karriere halt wirklich gegen Ende sind. Ich glaube, im Kommentar hat er gesagt, der hat jetzt noch knapp 3 Monate, glaube ich.
Ja.
Dass er halt nochmal diese ganzen Opportunities halt kriegt, bevor er halt dann wirklich raus ist.
Und vor allen Dingen, dass er auch den Main-Event von so einer Show vor so vielen Zuschauern bekommt. Das finde ich schon krass.
Ja, das finde ich auch krass, weil es ist ja ein Match eigentlich von zwei Leuten, die. Also klar, Daniel war ja sicherlich schon öfter bei Prestige, aber das war ja dann jetzt wahrscheinlich sein letztes Match. Also es sind ja keine Leute, die im Nachhinein noch oft bei Prestige zu sehen sein werden.
Ja, vor allen Dingen, man muss auch überlegen. Also, CJ ist halt ein großer internationaler Name, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Aber wenn du dann guckst, wer da sonst teilweise in den Wrestling Main Events stand, bei Wrestling 2 war es zum Beispiel Malakai Black gegen Davey Richards oder so.
Ja.
Und dass dann da ein Daniel Maccabi steht, der nun mal der Inbegriff von Indie Wrestling ist, das ist schon eine große Sache für ihn.
Ja, absolut, also absolut. Klar, und dann, wie gesagt, auch nochmal schön, dass er dann halt eins seiner Dream Matches erfüllen kann gegen Zack Sabre Jr. Das ist ja auch klar, wenn du so ein Stil wrestlest, dann ist halt Zack Sabre Wrestler so ein bisschen der Wrestler to beat, der Wrestler, an dem du dich messen willst, der Wrestler, den du wresteln willst.
Ich denke tatsächlich, dass das könnte die zweitgrößte Crowd gewesen sein nach Karat, wo er je gewrestelt hat.
Ja, macht Sinn. Es war, also, das will ich auch nochmal loben, das war wirklich pickepacke voll in einem positiven Sinne, ne? Das macht ja auch nochmal, wenn du halt eine volle Crowd hast, die auch Bock haben, das wertet die Welt einfach auch nochmal auf.
Das stimmt.
Und, wir haben jetzt beide auch genug zum Match, glaube ich, gesagt. Es ist halt, klar, du bist ein bisschen biased wegen Daniel Maccabi oder sehr biased. Natürlich. Ich bin auch ein bisschen biased wegen Zack. Aber, und ich mag diesen Stil einfach sehr, sehr gerne und ich glaube, du findest diesen Stil auch sehr, sehr gut. Von daher ist es natürlich auch gerade mit, deswegen finde ich auch gut, dass wir beide drüber reden über die Show. Das ist ein Match, was in sehr vielen Aspekten uns sehr, sehr gepleased hat.
Ja,
also ich bin natürlich auch Maccabi-Fan, aber bei diesen sind natürlich nochmal ein bisschen andere Sphären.
Ja.
Und von daher, aber glaube ich, sind wir da beide sehr, sehr zufrieden mit. Es war ein sehr, sehr gutes Match. Aber was ist denn so dein Overall-Fazit für diese Show, um mal auch so ein bisschen jetzt gegen Ende zu kommen? Außer du möchtest jetzt noch irgendwas natürlich zu diesem Match sagen, dann darfst du das natürlich jetzt gerne auch tun.
Nö, ich sag gerne mein Overall-Fazit.
Bitte.
Also, wenn ich mal an meine lieben Freunde anschließen darf, an Morbo und Flosch, die waren ja so bei 5 von 10, beziehungsweise 6 von 10 und denen hat ja auch vieles nicht so gefallen. Ich muss halt sagen, also Main Event steht hier über allem. Da müssen wir nicht drüber reden.
Ja.
Dann hatten wir noch ja Machida gegen Kylie Rae und Mustafa Ali gegen Kevin Blackwood, was gute Matches waren. Dann hatten wir noch viele anständige Sachen. Was halt der Makel so ein bisschen war die Phase mit diesem Segment und dann kam noch Callahan gegen Drexel.
Ja.
Das Co-Main-Event war halt da, dann waren einige Sachen generell ein bisschen zu lang. Also ich würde so sagen, wir haben bislang 3 7er und 1 9er Wertung in der Datenbank. Die 1 7er Wertung ist von mir. Ich würde aber auch sagen, das sind eher noch so 7 Punkte. Vor allen Dingen auch aufgrund des Main-Events. Also ich würde sagen, dass das, wenn ich so einen Schulnoten sagen müsste, würde ich sagen, ist es halt eher eine 3 plus als 2 minus. Also es ist so, Ich hatte schon ein bisschen zwischen 6 und 7 geschwankt, aber ich bin dann doch eher bei 7, auch aufgrund des Main Events, wobei ich mir gedacht habe, ja, okay, aber das ist ja noch zwei andere gute Matches. Es war aber definitiv nicht die beste Prestige-Show. Mit dem Pacing hätte man ein paar Sachen anders machen können und ja, so würde ich das dann, so würde ich das dann einordnen.
Ich würde da mitgehen. Also ich finde, eine 6 wäre tatsächlich irgendwie für mich, fände ich zu schwach tatsächlich. Das würde dem Ganzen dann doch nicht ganz gerecht. Klar, du hattest dann find sowas wie dieses Segment da nach dem Opener mit dem Übergang in das Semi-Kellen-Match und auch das Leo Rushing, was mir nicht so viel gegeben hat. Das waren aber dann auch, ja gut, und dann nochmal im Co-Main-Event, das waren so ein bisschen so die einzigen Absacker. Du hattest halt Mustafa Ali, was gegen Kevin Blackwood, was gut war. Wie du auch schon gesagt hast, Mio Yamashita gegen Kylie Rae, was gut war. Ich fand auch Amira gegen Trisha Dora fand ich nicht schlecht. Oh, und selbst Minoru Suzuki gegen Akira fand ich eigentlich gut. Das heißt, du hattest für mich immer noch auf der Plusseite mehr als halt als auf der Minusseite. Dann kommt der Main Event halt noch hinzu, der locker dann nochmal irgendwie der ganzen Show einfach einen halben Punkt oder einen Punkt dazu gibt. Deswegen finde ich es eigentlich, also selbst ohne den Main Event wäre es schon eine 6 für mich. Und dann kommt der Main Event halt nochmal dazu, der es dann halt auch ganz klar zu einer 7 für mich macht, finde ich. Deswegen, da also nur eine 6 fände ich tatsächlich zu wenig. Und von daher würde ich mit einer klaren, aber deutlichen 7, dann vielleicht auch eher eine 3 plus als eine 2 minus, aber dann trotzdem eine klare 3 plus halt. Also nicht quasi eine 3 plus und 2 Punkte weniger wäre eine 3, sondern schon eine klare 3 plus, würde ich sagen, für mich. Und vielleicht ist es auch jetzt, weil ich noch nicht so viel, noch keinen Standard gewöhnt bin von Prestige, weil es meine erste Show war. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wenn ich jetzt irgendwie einen Standard hätte, woran ich es messen könnte, dann sähe es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber so würde ich schon doch eine klare 7 geben und hatte overall im Großen und Ganzen mit dem meisten schon meinen Spaß mit der Show und bin so als erste Prestige-Show oder generell, bin ich da sehr zufrieden.
Ich kann aber verstehen, auch wenn man da nicht so viel mit anfangen kann, weil es stimmt schon auch, dass Prestige hat manchmal ein bisschen die PWG-Krankheit.
Ja, klar, sehe ich.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sage ich auch immer wieder, ich gucke ja jede Prestige-Show. Ich bräuchte aber auch keine 2 Prestige-Shows im Monat und ich bräuchte auch keine zweite Liga wie Prestige. Also das ist das, was es ist. Fertig. Holt es genau bei mir ab, aber auch bitte nur in der Dosis und nicht mehr und nicht breiter so.
Ja. Stimme ich zu. Es ist absolut richtig. Da macht es auf jeden Fall die Dosis. Ja. Würde ich mitgehen. Ich denke aber, also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht die letzte Prestige-Show war, die ich mir guckt. Also natürlich haben sie natürlich auch ein bisschen geguckt, oder ich zumindest wegen dem Main Event halt, der hat mich natürlich angesprochen. Aber bin jetzt vom großen Teil von dem Rest auch nicht enttäuscht gewesen. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dann vielleicht auch mal eine, weil diese Roastline-Shows sind ja dann auch immer so ein bisschen größere Shows. Ich will nicht den Begriff Supershow nennen, aber so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen abseits vom Kanon.
Das sind schon so Marquee-Events, kann man sagen.
Genau, ja, Marquee-Events. Das ist ein guter Vergleich. Und dann wäre ich mal interessiert, auf jeden Fall mal eine reguläre Prestige-Show zu sehen, sag ich mal.
Ja.
Da kann man die auch gerne mal gucken. Ich mache jetzt mal hier den Dieter und pack mal Cards aus. Schau einfach mal, was die nächste Show denn ist. Die ist am 26.04. Die ist schon nächste Woche.
Das ist die Fight Show.
Genau, die Fight Show in Las Vegas. Da gibt es bis jetzt ein Match, nämlich Alex Shelley gegen Tyler Bateman. mit zwei Wrestlern, die zusammen wahrscheinlich 40 Jahre Erfahrung haben. Da die nächste reguläre Show ist am 16.05., also fast genau in einem Monat. Da gibt's auch ein Match bis jetzt für.
Ich würde fast behaupten, die haben mehr Erfahrung zusammen.
Ja, müsste sogar,
also,
ja.
Also Bateman müsste fast 25 Jahre dabei sein und Shelley müsste. Oh, warte mal. Ja, die haben zusammen 45 Jahre Erfahrung.
Krass.
Shelley sind 22 und Bateman sind 23.
Ja, Tyler Bateman ist ja auch schon ewig dabei, ist auch so Zucker-Legende quasi.
Ja.
Mit wem war er denn damals noch im Team? Mit Brody King war er doch, glaube ich, im Team, ne? Violence Unlimited?
Ja, genau. Aber und, ich glaube, er hatte auch noch mehr Tech-Teams, meine ich.
In 23 Jahren ist das sehr wahrscheinlich.
genau, das Tech-Team hatte ich noch im Kopf. Mit Funny Bone, das ist auch so eine Legende aus der Ecke da.
Ja, stimmt, Funny Bone, den kenne ich auch.
Ja.
Ja, und genau, da gibt es die nächste reguläre Prestige-Show, ist dann Prestige Alive or Just Breathing am 16.05. in Los Angeles tatsächlich. Und da ist das erste Match, das angekündigt ist, das haben sie, glaube ich, auch bei der Show gesagt, dass es der Main Event sein wird. Das finde ich wild und finde ich sehr interessant. Also es hat direkt meine Aufmerksamkeit erhascht. Das ist Shelton Benjamin gegen Josh Alexander.
Ja.
Also ist meine Hausnummer. Also finde ich aber prinzipiell sehr geil. Und dann gibt es am 20.07. gibt es dann die Dreier-Koop-Show mit West Coast Pro und DPW, die Show Untouchable. Die haben sich ja so ein bisschen zusammengeschlossen. Gibt es aber noch keine Card vor. Ist in San Francisco im United Irish Cultural Center, also im Venue von West Coast Pro. Wow. Da bin ich auch mal gespannt. Hast du schon mal was von DPW gesehen?
Ja, aber ich finde es ein bisschen schwierig, accessible mit deren Service.
Ja, stimmt.
Weil ich der nicht ist auch, bereit glaub ich, ja, dann immer noch mal extra was zu ordern.
Ja, der ist auch vergleichsweise, glaube ich, also im Vergleich zu anderen Streamen, die sind, glaube ich, relativ teuer. Und das hat mich auch mal so ein bisschen davor gesträubt, aber das wäre ja dann mal so eine große Show, wäre ja vielleicht mal der Grund. Die machen wohl auch einen coolen Job, so was man so hört.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ja, das war unsere Review zu Prestige Roseland Nummer 8, der 7-Year Anniversary Show. Hoffe, hat euch mal gefallen, so ein kleiner Einblick in so eine neue Promotion. Also neu für uns im Catch-Club, für mich neu, für Sebastian natürlich nicht neu. aber ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne eine nette Bewertung da. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt über Prestige, dann lasst uns das auch gerne wissen. Oder wenn es eine andere Promotion gibt, die wir noch nicht kennen und über die Sebastian gerne sprechen würde oder ihr gerne sprechen würdet, dann lasst uns das auch gerne wissen. Dann versuchen wir das einzurichten bei uns hier im Catch-Club. Und bis dahin würde ich sagen, wir hören uns, macht es gut und bis zum nächsten Mal hier im Catch Club.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.